Nachdenkseiten. Die kritische Website.
USA, Venezuela, Ukraine-Krieg, Sanktionen und der Ölpoker. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Am vergangenen 6. März landete eine Gruppe hochrangiger US-Beamter überraschender, aber angekündigterweise auf dem internationalen Flughafen von Caracas. Zur Delegation zählten Roger Carstens, Sonderemissär des Weißen Hauses für Geiselangelegenheiten, Juan González, Bereichsleiter des Nationalen Sicherheitsrates für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre und Jimmy Story, US-Botschafter für Venezuela. Einen Besuch, selbst auf Referentenebene, hatte es seit Anfang 2019 mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen Venezuelas zu den USA nicht mehr gegeben. Der Anlass für das Gesprächsersuchen sei nach Auskunft der US-Mission der anhaltende russische Überfall auf die Ukraine und die darauf von der Regierung Joe Biden verhängten Wirtschafts- und Finanzsanktionen gewesen. Mit ihrem Entschluss, die Einfuhr von russischem Rohöl und Derivaten zu beenden, die nach unterschiedlichen Angaben höchstens 8% ihres gesamten Ölimportes und weniger als 2% des Angebotes auf dem Binnenmarkt ausmachen, habe die Regierung Joe Biden ihre Energiesicherheit als Imperativ ausgerufen und erhoffe sich die Deckung des Russland-Embargos mit venezolanischen Ersatzlieferungen, so die US-Beamten. Die nordamerikanische Initiative wurde mehrfach als Ironie des Schicksales bezeichnet. Erkennt die US-Administration doch seit 2019 den sogenannten selbsternannten Präsidenten, indes zur politischen Bedeutungslosigkeit verkommenen Oppositionspolitiker Juan Guaidó als sogenannten Staatschef Venezuelas an. Nun musste sie sich der politischen Realität beugen und Verhandlungen mit der von ihr weltweit brüskierten, kriminalisierten und mit Dutzenden von Sanktionen bestraften Regierung Nicolas Maduro aufnehmen. Allerdings scheint mit dem US-Blitzbesuch in Caracas nur die Hälfte der ganzen Geschichte erzählt. Allen Anzeichen nach waren der Expressvisite politische Signale der Regierung Nicolas Maduro an die US-Märkte vorausgegangen. Nach Auskunft des banknahen Wall Street Journals habe Venezuela sich zuvor mit der Bitte an einflussreiche Investoren am Geldmarkt gerichtet, ihren Einfluss auf das Weiße Haus zur Linderung der Sanktionen geltend zu machen. Der seit Jahren in Venezuela operierende US-Ölkonzern Chevron bestärkte im Handumdrehen den Appell an die US-Regierung mit dem Angebot, seine brachliegenden Förderkapazitäten in dem karibischen Land sofort wieder aufzunehmen. Energischer UN-Bericht. Sanktionen verstoßen gegen internationales Recht und vernichten elementare Menschenrechte. Im September 2021 hatte sich das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen bereits mit einem umfassenden Bericht über die katastrophalen sozialen Auswirkungen und mit einer energischen Ablehnung der US- und EU-Sanktionen gegen Venezuela zu Wort gemeldet. Nach einem zweiwöchigen Untersuchungsaufenthalt in Venezuela trug die belarussische UN-Sonderberichterstatterin Alena Duhan ihre Schlussfolgerungen auf der 48. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates vor und alarmierte, dass die umfassenden Sanktionen verheerende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der gesamten Bevölkerung gehabt haben. So sei die andauernde wirtschaftliche und soziale Krise durch die Verhängung von sektorbedingten Sanktionen gegen die Öl-, Gold- und Bergbauindustrie sowie die Wirtschaftsblockade und das Einfrieren von Vermögenswerten der Zentralbank verschärft worden. Infolgedessen erlitten die hauptsächlich aus dem Ölexport erzielten Einnahmen einen Absturz und wirkten sich drastisch auf die öffentlichen Systeme für Strom, Gas, Wasser, Verkehr, Telefonverbindungen und Kommunikation, auf Schul- und Gesundheitssystem sowie auf andere öffentliche Einrichtungen aus. Duhan kritisierte, dass die Androhung von extraterritorialen und sekundären Sanktionen zu einer, Zitat, übertriebenen Einhaltung durch Banken und Unternehmen in Drittländern, Zitat Ende, geführt und die negativen Auswirkungen von primären Sanktionen verstärkt habe. Ein Zustand, in dem dann humanitäre Ausnahmeregelungen unwirksam und unzureichend zu sein scheinen, um die Krise zu lindern. Die belarussische UN-Sonderberichterstatterin unterstrich, dass die einseitigen Sanktionen gegen Venezuela politisch motiviert sind, die grundlegendsten Menschenrechte untergraben und gegen das internationale Recht verstoßen. Sie forderte energisch die USA und ihre Verbündeten dazu auf, alle Zwangsmaßnahmen auszusetzen. Die US-Austauschagenda. Eine Zusage Venezuelas für die erwünschten Öllieferungen möchten die USA mit einer offiziellen Lockerung der von der Donald-Trump-Administration erlassenen drakonischen Sanktionen gegen venezolanische Ölexporte honorieren. Diese werden seit 2021 von der Joe-Biden-Regierung zwar teilweise inoffiziell geduldet und trugen zu einer leichten Verbesserung der venezolanischen Wirtschaftsindikatoren bei. Die offiziellen Lockerungen will die US-Regierung jedoch mit einer innenpolitischen Agenda in Venezuela koppeln. Richard Ramsey, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Washington Office on Latin America, kurz WOLA, erfahren haben will, stand das Weiße Haus seit geraumer Zeit unter politischem Druck von Unterhändlern der venezolanischen Opposition. Diese forderten die Administration Joe Biden dazu auf, die Regierung Nicolas Maduro zur Wiederaufnahme der im Oktober 2021 unterbrochenen Verhandlungen mit der konservativen Opposition in Mexiko-Stadt zu drängen. Verblüffte venezolanische Oppositionsführer erklärten jedoch gegenüber der Washington Post, sie hatten keine Kenntnis vom Besuch der US-Delegation gehabt, was darauf hindeutet, dass die US-Regierung zum Auftakt direkte Gespräche mit der Regierung Venezuelas ohne Mitwirkung der Opposition bevorzugte. Umgekehrte Verblüffung auch unter Politikern und Beobachtung wegen der Zugänglichkeit der venezolanischen Regierung. Präsident Maduro ordnete zum Beispiel die sofortige Freilassung von 2 in Venezuela inhaftierten US-Bürgern an. Zum einen Gustavo Adolfo Gardenias, ehemaliger leitender Angestellter des von den USA enteigneten venezolanischen Treibstoffunternehmens Citgo. Zum anderen José Alberto Fernández, US-Söldner kubanischen Ursprungs, der im Rahmen des 2019 vom venezolanischen Militär zerriebenen Unternehmens Gideon zum bewaffneten Sturz der Regierung Nicolás Maduro verhaftet wurde. Allerdings wurde Washingtons Wunsch zur Freilassung weiterer 6 Citgo-Inhaftierter sowie der 3 führenden im Unternehmen Gideon involvierten und verhafteten ehemaligen Green Berets, Luke Denman, Aaron Berry und Matthew Heath, abgeschlagen. Die als Citgo 6 bekannte Managergruppe wird beschuldigt, Venezuela einen Schaden von rund 4 Milliarden US-Dollar in den USA beschert zu haben, während die US-Söldner nach eigenen Aussagen den Auftrag hatten, Nicolas Maduro zu entführen und illegal in die USA auszufliegen. Dennoch gab sich der venezolanische Staatschef Maduro außerordentlich konziliant. Ja, mit überschwänglichen Worten beschrieb er die Begegnung mit der US-Delegation in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen. Zitat: Letzten Samstag traf eine Delegation aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika in Venezuela ein. Ich habe sie hier im Präsidentenpalast empfangen. Wir hatten ein Treffen, das ich als respektvoll, herzlich und sehr diplomatisch beschreiben könnte. Wir hatten ein Treffen im Büro des Präsidenten. Da waren die Flaggen der USA und Venezuelas. Und sie waren wunderschön. Vereint, wie es sein sollte. Zitat Ende. US-Beamte sinnierten indes, die Regierung Joe Biden werde den weltweit umstrittenen Juan Guaido weiterhin als rechtmäßigen Führer Venezuelas anerkennen. In einem Interview mit America's Quarterly erklärte Juan González wiederum, man konzentriere sich auf Verhandlungen anstatt auf Umsturzpläne gegen Maduro. Wortwörtlich Zitat: Während die Theorie des Wandels der vorherigen Regierung auf dem Zusammenbruch des Regimes basierte, ist unsere Theorie, dass nur eine Verhandlung zu einem konkreten und nachhaltigen Wandel in Venezuela in Richtung einer demokratischen Ordnung führen wird. Zitat Ende. Russisches Intermezzo. Eine weitere interessante Pointe war, dass das US-amerikanisch-venezolanische Treffen nur wenige Tage nach einem längeren Telefongespräch Maduros mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfand. in dem der erstgenannte Letzterem starke Unterstützung für den Feldzug gegen die Ukraine mit der Übernahme des antinazistischen Narrativs als Überfallmotiv versprach. Doch die Solidaritätszusicherung war längst nicht der Hauptgrund des Anrufes Maduros im Kreml gewesen. Vielmehr sei das politische Umfeld der venezolanischen Regierung von einer gewissen Panik erfasst gewesen, so die spanische Tageszeitung ABC, weil Wladimir Putin den Chapistas wegen den gegen Russland verhängten Sanktionen keine Garantien für das in russischen Banken deponierte venezolanische Gold- und Geldvermögen geben könne. Hintergrund der Befürchtungen in Caracas ist der Umstand, dass die venezolanische Regierung zur Umgehung von US- und EU-Sanktionen das Europäische Büro des staatlichen Ölkonzernes PDVSA im März 2019 von Lissabon nach Moskau verlegt hat und für ihre Öl-, Gold-, Mineral- und Metallexporte Konten auf russischen Banken einrichtete. Doch nicht nur PDVSA, sondern angeblich auch 23 sanktionierte Generäle, Bürgermeister, Abgeordnete und Minister der Maduro-Regierung. Mit den Sanktionen gegen Russland sähe sich Venezuela also einer Doppelsanktionierung gegenüber. Ein Grund, weshalb bereits 2019 die russische Gazprombank zur Risikominderung von Sanktionen beschloss, die Konten der venezolanischen PDVSA einzufrieren und die Zusammenarbeit mit der Firma einzustellen, was PDVSA dementierte, doch das Dementi blieb im Raum stehen. Wenn jedoch die venezolanischen Einlagen auf russischen Banken Euro und Dollar in Milliardenhöhe summieren, wie mehrfach behauptet wird, war wiederum Nicolas Maduros Bitte an Wladimir Putin unverständlich, er möge Venezuela 40 Millionen US-Dollar zur Begleichung von jahrealten UNO-Mitgliedschaftsschulden leihen. Auch diesen Wunsch musste Präsident Putin abschlagen. In Moskau, so gab er zu verstehen, wird seit dem Inkrafttreten der Russland-Sanktionen jeder Cent zweimal umgedreht. Die venezolanisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen konzentrieren sich seit nahezu 10 Jahren auf Ölförderung, Weizenexporte und russische Kreditvergaben. Diese summierten sich 2017 auf annähernd 3,15 Milliarden US-Dollar mit einer Rückzahlungsfrist von 10 Jahren, wovon Venezuela circa die Hälfte pünktlich zurückbezahlt hat. Rosneft, Russlands staatlicher größter Ölproduzent, ist in Venezuela unter dem Firmennamen Rosarubesneft tätig und war bisher mit der Kreditvergabe von zurückbezahlten 7 Milliarden US-Dollar an PDVSA Venezuelas größter russischer Gläubiger. Rosneft hält eine 49,9%ige Beteiligung an der PDVSA-eigenen Raffinerie Citgo in den USA, wofür der Konzern 2016 ein Darlehen in Höhe von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar vergab, jedoch unwillentlich in die umstrittene Citgo-Enteignung durch die Administration Donald Trump hineingezogen wurde. Derzeit hält Rosarubesneft 40% Anteile an 5 Joint Ventures mit PDVSA. Zusammen gelang ihnen 2021 die durchschnittliche Tagesförderung von rund 120.000 Barrel Rohöl. Eine Summe, die jedoch kaum an 30% der venezolanischen Tagesförderkapazität vor den US-amerikanischen PDVSA-Exportsanktionen von 3,5 Millionen Tagesbarrel heranreicht, was die venezolanische Ölindustrie ruinierte. Nach Absturz ein Wiederaufstieg der venezolanischen Ölförderung? Die russische Öllücke in den USA zu bedienen, beeilt sich inzwischen der US-Big-Oil-Konzern Chevron. Verschiedene US-Medien wollen herausbekommen haben, dass Chevron-Vertreter Gespräche mit der Regierung Biden mit dem Ziel geführt hätten, die gegen Venezuela verhängten Sanktionen aufzuheben und die Genehmigung zur Verdoppelung seiner Produktion in Venezuela auf 800.000 Barrel pro Tag zu erteilen. In der Beurteilung von José González, Sprecher der venezolanischen Beratungsfirma GCG Advisors, bestehe der erste Vorteil darin, dass Chevron Venezuela nie wirklich verlassen habe. Er erklärte zuversichtlich, Zitat, Chevron betreibt Petroboscan, ein hochproduktives Megaölfeld. Sie haben die Produktion aufgrund der Trump-Sanktionen von 2017 gegen Venezuela und der Exportbeschränkungen für venezolanisches Öl eingestellt. Chevron hat sich im Grunde genommen dem Erhalt dessen verschrieben, was es ohnehin besitzt. Wenn bestimmte Lizenzen geändert und relativ vernünftige Investitionen getätigt werden, kann Venezuela ohne Probleme und in wenigen Monaten von der gegenwärtigen Förderung von 600 bis 700.000 Tagesbarrel auf 1,3 oder gar 1,4 Millionen Tagesbarrel übergehen. Chevron kann das, weil es Venezuela nicht vollständig verlassen hat, die Kapazitäten besitzt und außerdem den Markt kennt. Zitat Ende. Doch das venezolanische Öl hat es in sich, nämlich etwas, was andere Länder nicht bieten können. Es handelt sich zumeist um das weltweit begehrteste schwere Rohöl. Die Moral der Geschichte? Die Geschichte, insbesondere die sie formenden Kriege, kennen keine Moral. Quellennachweise und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.